Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Da ist alles drin, was Wirtschaft spannend macht. Zwei Großaktionäre kämpfen um die Macht im Unternehmen. Ein ehemaliger Spitzenmilitär soll aus dem Aufsichtsrat gedrängt werden. Und einer der Streithähne sagt von sich selbst, ich stamme von Kaiser Napoleon ab. Alles heute zu besichtigen bei der Hauptversammlung des Waffenherstellers Heckler und Koch, über die wir in dieser Sendung berichten. Außerdem, in Hessen entsteht die bundesweit erste Volkssparkasse. Wir berichten. Und Volkswagen Pkw gibt einen Ausblick auf die Elektroauto-Zukunft. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Jan Plate begrüße. Herr Plate, viele Kunden der Lufthansa müssen heute bei der Bordverpflegung Abstriche hinnehmen. Vielleicht also heute mal kein Tomatensaft in der Luft. Warum?
Ja, also Hintergrund des Arbeitskampfes ist der bereits beschlossene, aber eben noch nicht ganz vollzogene Verkauf des Europageschäftes, der Catering-Tochter von der Lufthansa, das ist die LSG Sky Chefs. Die Gewerkschaft Verdi verlangt da tarifliche Absicherungen über bis zu 8 Jahre für die betroffenen Mitarbeiter. Unter dem neuen von asiatischen Kapitalfonds kontrollierten Eigentümer, da erwartet die Gewerkschaft dann doch eher Sparmaßnahmen und auch die Gehälter dürften dann eher niedriger sein. Die Streiklage da bisher gegen eine einstweilige Verfügung der Lufthansa gibt es beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Widerspruch von Verdi und diese Sache soll seit 12 Uhr mündlich verhandelt werden. Bisher ist da noch nichts weiteres zu hören.
Also mündliche Verhandlungen. Wir wollen das zum Anlass nehmen und uns etwas genauer die Flug- und Reisebranche jetzt unmittelbar vor Weihnachten anschauen. Die TUI-Aktie musste ja heute auch Verluste hinnehmen.
Ja, zur TUI, da gibt es heute einen negativen Analystenkommentar beziehungsweise hat die Berenberg Bank da ihre Einstellung von Kaufen auf Halten heruntergenommen und die TUI-Aktie mit einem Minus von jetzt doch mehr als 2%. Die Lufthansa-Aktie übrigens im Moment im DAX im Minus mit fast 1%. Und das bringt uns dann zum Börsengespräch, zur TUI, zur Reise- und Luftfahrtbranche, das Börsengespräch mit Robert Halver von der Baader-Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst zum Thema Lufthansa wissen. Für die Lufthansa gibt es ja eben nicht nur Stress in der Küche mit der Catering-Tochter LSG Sky Chefs. Wie sieht er denn generell die Situation der Lufthansa mit den verschiedensten Gewerkschaften?
Lufthansa muss massiv Kosten einsparen, nur die Gewerkschaften haben logischerweise was dagegen, weil es ja auch Arbeitsplätze betreffen kann. Aber in einer Welt, wo ja Asiaten und arabische Fluggesellschaften vom Staat subventioniert werden, muss die Lufthansa natürlich schauen, wo sie bleibt. Sie kann sich ja nicht einzelne Strecken raussuchen, sie muss ja schon der Vollsortimentanbieter sein. Und gerade in Europa bei Billigfliegern ist natürlich die Kostensituation ruinös. Da muss man die Kosten runterbringen, koste es, was es wolle.
Bei der Lufthansa läuft die Schlichtung mit der Gewerkschaft UFO, also mit den Flugbegleitern, eine never-ending Story, die Passagieren schon so manchen Flugausfall beschert hat. Wie sehr wird die Lufthansa und die Passagiere dieses Thema noch weiter beschäftigen? Wie teuer wird es noch für die Lufthansa und Passagiere Zeit kosten?
Wenn man die Kosten runterbringen möchte, ist es klar, man hat Streit, auch mit den Gewerkschaften, mit den Flugbegleitern, die natürlich um ihre Existenz bangen, die natürlich auch um ihre Gehälter bangen. Da wird sicherlich auch weiterhin die Streikwelle groß sein, da wird so mancher Flug nur ausfallen.
Es ist kurz vor Weihnachten. Viele verreisen zu Familien oder entfliehen Weihnachten. Hier und da wurde schon gewarnt, eher zu früh am Flughafen zu sein, um eben Stress zu vermeiden. Rechnen Sie mit Engpässen zu Weihnachten und dann im nächsten Jahr auch zu heißen Reisezeiten wie Ostern oder Sommer vielleicht doch wieder mit Wartezeiten für die Passagiere?
Man muss immer früh am Flughafen sein. Ich selbst kenne das, wenn ich fliege. Ich bin immer sehr, sehr, sehr früh da. Oft fallen auch die Flieger aus, nicht nur wegen Streiks, sondern auch, weil vielleicht Drohne gesichtet wird am Firmament. Wichtig ist ja, dass man ans Ziel kommt, aber natürlich wird man weiter fliegen wollen. Die Deutschen lassen sich auch trotz Flugscham das Fliegen nicht verbieten, was man so hört. Aber das heißt eben auch, man muss früh da sein, der Stress wird immer größer.
Die Reisebranche war dieses Jahr gebeutelt und im Fokus wegen der Pleite von Thomas Cook. Über das Produkt Pauschalreise und Reiseversicherung wird viel geredet. Ist die Pauschalreise tot?
Die Pauschalreise ist definitiv nicht tot. Ich kenne auch sehr viele Kollegen, auch Familien, die sagen, ich möchte alles von einem Anbieter haben. Es mag billiger sein, wenn man es einzeln kauft, aber ich habe keine Lust auf Stress. Ich möchte alles von einem Anbieter haben. Von daher denke ich, geht das absolut weiter. Vielleicht wird man an den Versicherungen für Ausfälle bei Pleiten nochmal arbeiten. Das könnte dann sein, dass man verschiedene Stufen hat, dass man sagt, ich habe die billige Versicherung oder die teure Versicherung, die teure Versicherungsleistung. Das kann man dann nach seinem eigenen Gusto dann für sich wählen.
Sagt Robert Halver von der Baader-Bank.
Ja, dann kommen wir zum Gesamtmarkt. Viele Handelstage sind es ja nicht mehr in diesem Jahr. Gibt es denn die sogenannte Jahresendrallye?
Ja, da sind die Händler mittlerweile doch ein bisschen skeptischer. Allerdings hat der DAX ja auch schon in diesem Jahr fast 25% zugelegt. Jetzt der DAX heute im Minus, im Moment mit einem kleinen Abschlag von 0,5% bei 13.161 Punkten.
Die Aktie von Wirecard hat erneut mit einem Zeitungsbericht zu kämpfen.
Ja, die Medienberichte gehen weiter. Die Financial Times wirft in einem Bericht Fragen zu einer Übernahme in Indien im Jahr 2015 auf und die Papiere von Wirecard mit einem Minus von 1,5%.
Gestern der Mauerausblick des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich mit entsprechenden Reaktionen. Wie entwickelte sich die Aktie heute?
Ja, die SDAX-Aktie Jungheinrich gestern ja mit einem Minus von 25%. Heute geht es bisher, etwas nach oben um 6,5%.
Das Telekommunikationsunternehmen 1&1 Drillisch mietet Frequenzblöcke für das eigene 5G-Mobilfunknetz. Wie kommt das an?
Da sind die Anleger hin und her gerissen. Die Aktie erst im Plus, jetzt aber doch im Minus mit fast 1%.
Dann heute die Thronrede der britischen Königin, morgen die Abstimmung zum Brexit. Was macht denn das Pfund?
Ja, da gibt es heute bisher keine großen Bewegungen. Das Pfund gegenüber dem Dollar mit einem kleinen Plus. Allerdings hat ja das Pfund diese Woche auch schon gelitten, weil der britische Premierminister Boris Johnson eine Verlängerung der Übergangsfrist für den EU-Ausstieg seines Landes per Gesetz ausschließen will, ohne Einigung. Droht Ende 2020 ein harter Brexit. Immerhin, die Bank of England hat die Zinsen heute eigentlich, ja, wie erwartet, erstmal unverändert bei plus 0,75%. Gelassen und der Euro steht kaum verändert bei einem Dollar 11,23.
Dann die Pläne der Bundesregierung, im kommenden Jahr mehr Geld am Markt aufzunehmen. Treibt das denn die Rendite der deutschen Anleihen?
Das treibt sie deutlich. Es gibt Verluste von bis zu 2,62 Euro und die durchschnittliche Rendite nicht mehr so tief im Minus bei minus 0,25%. Und der Goldpreis, der gibt gegenüber gestern Mittag rund 4 Dollar nach auf etwa 1.474 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plath. Und von der Frankfurter Börse gehen wir jetzt etwas ins Land Hessen hinein. Hier entsteht die bundesweit erste Volkssparkasse in großem Stil. Mit gemeinsamen Filialen reagieren die Frankfurter Volksbank, Deutschlands zweitgrößte Volksbank, und die Taunus-Sparkasse auf den Kostendruck. Dorothee Holz berichtet.
Not macht erfinderisch auch die Bankbranche. In Hessen passiert etwas, was es so noch nie gab, zumindest nicht in diesem Umfang. Die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank wollen rund 50 ihrer Filialen zusammenlegen und betreiben zukünftig gemeinsam 26 Geschäftsstellen, die sie Finanzpunkte nennen. Heute fällt in Bad Soden der Startschuss. Damit der Kunde genau weiß, woran er ist und ja nicht das falsche Institut erwischt, setzt man farblich eindeutige Signale. Wenn der Beratungstresen rot leuchtet, stehen dahinter Sparkassenmitarbeiter. Der Volksbank-Tresen hält mit blau dagegen. Jeweils an zwei Tagen die Woche ist eins der beiden Institute am Zug. Bis vor kurzem noch völlig undenkbar, schließlich sind Volksbanken und Sparkassen Rivalen. Aber beide können sich das große, teure Filialnetz in Zeiten der Niedrigzinsen und des zunehmenden Online-Bankings nicht mehr leisten. Gleichzeitig müssen die Sparkassen aber ihrem kommunalen Auftrag gerecht werden und im ländlichen Raum Präsenz zeigen. Mit diesem Schritt sollen Schließungen verhindert werden. Könnte ja auch ein Vorbild für die privaten Banken sein, die Commerzbank und die Deutsche Bank. Das ist aber nicht der Fall. Aus der geplanten Fusion wurde dieses Jahr nichts. Da wird man sich wohl auch keine Filialen teilen. Im Gegenteil, die Deutsche Bank erwägt laut Manager-Magazin einen echten Kahlschlag. Zwischen 200 und 300 Filialen im eigenen Netz und in der Postbank könnten wegfallen. Darüber werde intern diskutiert. Insgesamt kommen Deutsche Bank und Postbank auf 1300 Filialen. Die Deutsche Bank bestätigt die Diskussionen über mögliche Schließungen, aber nicht die Zahlen.
Dorothee Holz. Und jetzt verlassen wir Hessen, orientieren uns nach Süden. In Rottweil wird heute die Hauptversammlung des Waffenherstellers Heckler & Koch zu einem Kräftemessen. Zwei Großaktionäre treten gegeneinander an. Der Mehrheitsaktionär Andreas Heeschen will sich selbst in den Aufsichtsrat wählen, obwohl er den Großteil seines Aktienpakets verkaufen will. Und die Luxemburger Finanzholding CDE will die Wahl Heeschens verhindern. Sie will die Anteile haben, die Mehrheit übernehmen. Thomas Wagner berichtet für uns aus Rottweil.
Die Hauptperson gibt sich wortkarg.
Die Sache läuft und jetzt müssen wir erst mal sehen, was dabei rauskommt. Ja? Ich erwarte nur Positives. Wie immer im Leben.
Harald Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr, auf dem Weg ins Badhaus bei Rottweil, dem Ort, an den die Heckler & Koch AG ihre Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen hat. Und dort geht es unter anderem um Kujats Kopf. Kujat nämlich ist Aufsichtsratsvorsitzender des Waffenproduzenten aus dem Schwarzwald und auf der Tagesordnung findet sich auch der Antrag auf seine Abberufung. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter angebracht hat den Antrag eine Gesellschaft, die eigentlich seit gestern erst so recht ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten ist. Die Compagnie de Développement de l'Eau, ein Finanzinvestor mit Sitz in Luxemburg, hat nämlich genau einen Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung angekündigt, die Aktienmehrheit an der Heckler & Koch AG übernehmen zu wollen. Bislang hält das Luxemburger Unternehmen gerade mal 6% der Anteile. Gut ein Dutzend Aktionäre sahen am Vormittag auf der außerordentlichen Hauptversammlung diese Übernahmeabsichten kritisch. Aktionär Fabian Schwalm, Mitglied bei Greenpeace Deutschland.
Wir haben uns den potenziellen Käufer, die CDE, angeschaut und festgestellt, dass dort eine Verbindung zu Offshore-Firmen in Steuerparadiesen besteht und ein äußerst undurchsichtiges Netz aufgebaut wurde. Wir sind der Meinung, dass dies insbesondere in Verbindung mit dem sehr sensiblen Thema des Waffenhandels Gefahren birgt.
Kritisch sehen viele Aktionäre auch die Rolle des bisherigen Mehrheitseigentümers bei Heckler & Koch, Andreas Heeschen. Auf Heeschens Veranlassung kam die heutige Hauptversammlung überhaupt erst zustande. Er nämlich will einerseits selbst als zusätzliches Mitglied in den Aufsichtsrat, auf der anderen Seite aber seine Mehrheitsbeteiligung an Heckler & Koch verkaufen. Etliche kritische Aktionärsfragen zielten darauf ab, dass Heeschen Kredite in zweistelliger Millionenhöhe von Heckler & Koch bezogen haben soll. Welchen Hintergrund hatte dies? Wurden zusätzliche Kredite von Heckler & Koch an Firmen vergeben, die wiederum mit Heeschen verbandelt sind? Fragen über Fragen so geballt, so hoch an der Zahl, dass der Aufsichtsrat erst nach der Mittagspause Antworten vorlegen will. Tilman Masser vom Dachverband der kritischen Aktionäre.
Also was hier an Anschuldigungen und auch kritischen Fragen war, dass vor allen Dingen der Verdacht der persönlichen Bereicherung besteht. Das sind natürlich auch heftige Vorwürfe und Anschuldigungen, die jetzt natürlich auch vom Vorstand und Aufsichtsrat geklärt werden sollten.
Um die Verwirrung weiter zu komplettieren, Heeschen selbst ist bei der Hauptversammlung persönlich gar nicht anwesend, lässt sich vertreten, ist einerseits laut Medienberichten zwar gewillt, seine Mehrheitsbeteiligung an Heckler & Koch abzugeben, steht aber andererseits mit dem potenziellen Käufer, dem luxemburgischen Finanzinvestor CDE, offenbar über Kreuz, der zudem auch noch die Aufsichtsratsmitglieder abberufen will, die Heeschen erst ins Amt gebracht hat. Verstehe das, wer will, sagt unter anderem Tilman Masser von den kritischen Aktionären.
Also wir kritisieren sowieso diesen ganzen intransparenten Vorgang. Also gerade bei einem so sicherheitsrelevanten Unternehmen für die NATO, für die EU, dass hier so ein Spektakel, ein Machtkampf zwischen zwei Personen irgendwie stattfindet, das kann nicht die richtige Herangehensweise sein.
Ein Machtkampf, der möglicherweise im Laufe des Nachmittags zumindest teilweise entschieden wird. Dann nämlich geht es um die Frage, ob Aufsichtsratschef Kujat abberufen wird oder nicht. Ausgang offen.
Beim Waffenhersteller Heckler & Koch hat ein mit Spannung erwartetes Aktionärstreffen begonnen. Unser Korrespondent Thomas Wagner berichtete für den Deutschlandfunk aus Rottweil. Und wir kommen zu VW. Heute hat die Kernmarke des VW-Konzerns, VW Pkw, eine Bilanz gezogen. Noch liegen zwar keine abschließenden Zahlen auf dem Tisch. Schon jetzt lässt Volkswagen aber durchblicken, Gewinn und Absatz werden sich 2019 bei der Hauptmarke erneut verbessern. Bis 2024 sollen zudem weitere Milliardeninvestitionen in den Ausbau der Elektroflotte fließen. Unser Landeskorrespondent für Niedersachsen, Alexander Bute, berichtet.
Der Markenvorstand ist mit sich im Reinen. Der weltweiten Branchenflaute zum Trotz halte sich die Kernmarke um Golf und Tiguan stabil in der Spur, betont Geschäftsführer Ralf Brandstätter. Da ist Zuversicht, die starken Vorjahreszahlen bei den weltweiten Fahrzeugauslieferungen noch einmal leicht übertreffen zu können. Vor allem in Nordamerika und Russland konnte Volkswagen beim Ergebnis deutlich zulegen, in Südamerika Marktanteile gewinnen. Volkswagen verkauft immer mehr SUV-Modelle, also Geländewagen mit erhöhter Sitzposition, und trifft so den Geschmack der Kunden, kann zugleich aber auch vergleichbar hohe Preise verlangen. Jeder dritte Volkswagen rollt mittlerweile als SUV vom Band. Gleichwohl, so versichert das Management, werde der Wolfsburger Autobauer die strengen EU-Flottengrenzwerte für Stickoxide und CO2 einhalten.
Unsere Zukunft ist elektrisch, voll vernetzt und CO2-neutral.
Beschwört COO Brandstätter das neue Versprechen, mit dem Volkswagen den Abgasskandal vergessen machen will.
Mit dem ID.3 schlagen wir dieses neue Kapitel auf.
Mit dem elektrischen Nachfolger des VW Golf zum erschwinglichen Einstiegspreis und mit einer Reichweite bis 550 Kilometer will Volkswagen in das Zeitalter der batterieelektrischen Massenmobilität durchstarten. Die Serienproduktion ist angelaufen. In Zwickau und bald auch an anderen Standorten in Deutschland, China und den USA werden dafür ganze Werke umgerüstet. Gleichzeitig entwickelt Volkswagen mit dem modularen Elektrobaukasten einen einheitlichen Unterbau aus Motorantrieben und Batterie. Allein in den nächsten 5 Jahren investiert die Marke 19 Milliarden Euro in sogenannte Zukunftstechnologien, 11 Milliarden davon in die Elektromobilität. Es ist eine gewagte Wette auf die Zukunft. Kein anderer Autobauer hat sich strategisch so festgelegt. Finanzvorstand Arno Antlitz verbucht Fortschritte beim Umbau der chronisch ertragsschwachen Marke.
Wir können festhalten, dass wir unser Ziel von 4-5% Rendite für das Gesamtjahr aus heutiger Sicht erfüllen werden. Unsere finanziellen Analysen zeigen, dass wir mit unserer Strategie, die wir bereits 2016 aufgesetzt haben, die richtigen Weichen gestellt haben.
Neben dem Nettoabbau von 14.000 Stellen durch das bis Ende 2020 laufende Sparprogramm setzt Volkswagen an den heimischen Standorten auf die Verschlankung der Verwaltung. Rund 2,5 Milliarden Euro wurden so im Gesamtjahr eingefahren. Geld, das Volkswagen auch für den massiven Ausbau der digitalen Arbeitsplätze braucht. Rund die Hälfte der 9.000 anvisierten Softwareentwickler soll bereits an Bord sein.
Wir werden als Marke im Gesamtjahr 2019 wie angekündigt deutlich mehr als 1 Milliarde operativen Netto-Cashflow erwirtschaften.
Und der Vorstand bekräftigt auch das Renditeziel. 2022 sollen mindestens 6% vom Umsatz als operativer Gewinn hängen bleiben.
Der Boom bei den SUVs schiebt VW an. Die Marke VW steuert 2019 einen Rekordgewinn an. Unser Korrespondent Alexander Budde berichtete. Und Themenwechsel. Viele Reisende machen sich jetzt auf in den Weihnachtsurlaub. Den Fernbussen und der Bahn stehen die vielleicht verkehrsreichsten Tage des Jahres bevor. Doch offenbar sind Fernbusse unpünktlicher als die Bahn. Das haben jedenfalls Datenjournalisten des SWR ermittelt. Zum ersten Mal wurden für einen Zeitraum von 12 Monaten Flixbus-Verbindungen ausgewertet und mit den gleichen Strecken der Bahn verglichen. Hören Sie den Bericht von Andreas Hein.
Jeder zweite Flixbus kommt zu spät. Und zu spät heißt mehr als eine Viertelstunde. Zum Vergleich, bei der Bahn hat nur jeder 10. Zug mehr als eine Viertelstunde Verspätung. Viele Flixbusse sind mit GPS ausgestattet. So können Kunden nicht nur die Position, sondern auch die Verspätung ihres Busses übers Internet einsehen. Auf Basis dieser Daten wurden rund 40.000 Direktverbindungen zwischen großen Städten mit gleichen Verbindungen der Bahn verglichen. Zum Beispiel von Köln, Frankfurt und Mannheim, jeweils nach Hamburg, Berlin und München. Das Ergebnis, wer mit Flixbus fährt, muss davon ausgehen, durchschnittlich eine halbe Stunde länger als geplant unterwegs zu sein. Flixbus-Sprecherin Franziska Köhler.
Wir haben durchaus ein wettbewerbsfähiges Produkt gegenüber der Bahn. Das ist sowohl im Komfort als auch im Preis und auch in der Pünktlichkeit. Wir hinken der Bahn in Sachen Pünktlichkeit nichts hinterher.
Was die Pünktlichkeit angeht, bei Verbindungen zwischen Metropolen steht Flixbus aber in Wirklichkeit schlechter da als die Bahn. Bei deutschlandweiten Fernverbindungen sind nicht nur Verspätungen größer und häufiger, auch die planmäßige Reisedauer mit dem Bus ist oft 1,5-mal bis doppelt so lang wie mit der Bahn. Die Verspätungsdaten der SWR-Datenjournalisten zeigen auch, dass Mannheim einer der Orte ist, in denen Fernbusse besonders unpünktlich sind. Fast jeder fünfte Bus kommt mehr als eine Stunde später. Flixbus-Kunden hier nehmen das relativ gelassen.
Dritte Mal nehmen wir einen Flixbus. Die beiden letzten Male war er so halbwegs pünktlich.
Ja, einmal kam der Bus gar nicht, aber sonst, muss ich sagen, habe ich auch immer den Bus in Time gehabt, ja.
Ich hatte einmal mal 2 Stunden Wartezeit, wo es auch nicht angezeigt wurde. Das war ein bisschen doof. Wenn man dann die ganze Zeit da saß und gedacht hat, hey, habe ich den Bus vielleicht doch verpasst?
Gewisses Maß an Pünktlichkeit ist natürlich schön, ne? Also für ein paar Minuten hat man Verständnis, aber wenn es jetzt eine halbe Stunde ist oder so, dann ist es ärgerlich.
Aber es ist irgendwie gefühlt unwichtiger als beim Zug.
Die nächsten Tage bis Weihnachten werden sowohl für Bahn als auch für Flixbus die reisestärksten des ganzen Jahres sein. Flixbus-Sprecherin Franziska Köhler rechnet auch hier mit Verzögerungen und setzt darauf, dass durch technische Hilfsmittel nicht unbedingt jeder Bus im Stau landet.
Als Fernbusunternehmen teilen wir uns die Straße ja mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Das heißt, da kann es schon mal vorkommen, dass man eben mit einem Stau zu rechnen hat. Allerdings ist es bei uns so, dass unsere Busse alle mit einem guten GPS-System und einem Verkehrswarnsystem ausgestattet sind und wir so schon eine Vielzahl von Staus ganz gut umfahren können.
Der Faktor Zeit dürfte bei Flixbus-Kunden ohnehin eine untergeordnete Rolle spielen. Denn bei Quer-durch-Deutschland-Verbindungen dauert die planmäßige Busfahrt ohnehin bis zu 5 Stunden länger als mit der Bahn.
Offenbar sind Fernbusse unpünktlicher als die Deutsche Bahn, Andreas Hein berichtete. Und wir kommen jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren hatten bereits Bedenken, als die Autokonzerne Peugeot, PSA und Fiat Chrysler Ende Oktober Fusionsgespräche aufnahmen. Und daran hat sich auch nach dem Beschluss einer Megafusion nicht viel geändert.
Man muss skeptisch sein, ob diese Megafusion gelingt, meinen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Andere Verschmelzungen sind schon daran gescheitert, dass 2 verschiedene Unternehmenskulturen nicht zueinander fanden. Bei Fiat Chrysler und PSA sind es gleich 4. Die italienische mit der Marke Fiat an der Spitze, die amerikanische mit Chrysler und Jeep, die deutsche mit Opel sowie die französische mit Citroën und Peugeot. Da werden die Motoren im Fusionsprozess nicht rundlaufen. Der designierte neue Chef Tavarisch kündigt zwar an, dass alle über 120 Werke bestehen bleiben, doch auf Dauer wird es ohne schmerzhafte Einschnitte nicht gehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält es grundsätzlich für sinnvoll, dass beide Konzerne ihre Kräfte bündeln. Bietet dies doch neues Potenzial in China und Amerika. Die Jubelarien aus Paris und Rom über den europäischen Champion dürften aber verstummen, wenn der Preis für das Manöver feststeht. Eines ist klar, mit der Belastung durch hohe Kosten und wenig zugkräftige Marken lässt sich keine solide Zukunft aufbauen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung ist überzeugt, die Fusion solle lediglich die Schwächen der Partner kaschieren. Die Franzosen sind in Europa stark, Fiat Chrysler ist es nur in den USA. Unter einem Dach können beide die größten Lücken schließen und den Rückstand auf Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan verkürzen. Außer höheren Stückzahlen aber hat das Gebilde nichts zu bieten, was die größeren Konkurrenten nervös machen müsste. Bei Zukunftsthemen wie dem Elektroantrieb oder dem autonomen Fahren geben andere in der Branche den Takt vor. Falschparker müssen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs auch Strafzettel bezahlen, die sie auf privaten Firmenparkplätzen erhalten haben. Die Süddeutsche Zeitung findet das richtig. Denn wer sich in der Stadt teure eigene Stellflächen leistet, ist nicht selten wirtschaftlich darauf angewiesen. Bäcker und Bioläden brauchen Parkplätze für Kunden, Büros Stellflächen für Mitarbeiter. Und vor Krankenhäusern parkt man manchmal, um frisch entlassene Kranke abzuholen. Es gibt also mehr gute Gründe für private Parkplätze, als es gute Gründe gibt, darauf unerlaubt zu parken. Wenn man es trotzdem tut, muss man zahlen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten die Sendung Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki. Ein Thema bei ihm, ein Besuch im Kieler Glückslokal.